Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Walter Eule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria Wiemer und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren. In der heutigen Folge feiern wir eine kleine Premiere. Zum ersten Mal sind nicht nur ein Gast, sondern gleich zwei Gästinnen anwesend. Und wir sprechen vor allem über die schönen und schwierigen Seiten des Ehrenamtes und über den Amphibienschutz. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Manja und Angelina.
Hallo!
Hallo!
Und bevor wir starten, gibt's jetzt die neue obligatorische Frage, die die Hörerinnen und Hörer ein bisschen die Chance geben soll, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und die Frage ist wie folgt, sehr weit gefasst. Was ist euer liebstes Tier und warum gerne?
Ja, hallo, ich bin Manja und mein liebstes Tier ist zum einen das Hausschaf, weil ich finde Schafe einfach total süß und total cool. Schon ganz viele Jahre lang finde ich die einfach total toll. Und dann tatsächlich auch noch die Giraffe, weil ich finde, die sieht einfach so einzigartig aus und ich finde die total cool.
Ja, hallo, ich bin Angelina. Ja, wie Viktoria schon sagte, es ist eine sehr weit gefasste Frage. Also allein unter 10 zu kommen bei Tieren wäre schon ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich gehe zum einen mit der Knoblauchkröte, weil die einfach total bezaubernd aussehen, wenn man sich die mal so anschaut mit ihren süßen Äuglein, mit ihren kleinen Glubschäuglein. Und die sind auch wirklich schön gezeichnet, wenn man sich die mal so anschaut. Und zum anderen, wenn ich jetzt an Säugetiere denke, tatsächlich bin ich ein totaler Fledermaus-Fan. Also und da eine Art zu finden, die ich besonders toll finde, ich glaube, die Bechstein-Fledermaus, das ist eine FFH-Art.
Ja.
Beziehungsweise sind ja alle Fledermäuse bei uns Anhang 4 der FFH-Richtlinie.
Hallo, hier ist Viktoria. Ich melde mich einmal kurz aus dem Schnitt. FFH steht nämlich für Flora, Fauna, Habitatsrichtlinien. Das ist eine Richtlinie, die klärt europaweit, welche Tiere und Pflanzenarten besonders schützenswert sind, weil sie besonders gefährdet sind.
Ja, ich weiß nicht, die sieht total putzig aus und die ist auch wirklich sehr selten. Und ich hatte mal das Glück, bei Netzfängen eine in der Hand zu halten. Und ja, also es ist wirklich, wirklich toll, mal so eine sehr seltene Art vor sich zu haben.
Das klingt sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Jetzt wollen wir euch natürlich faktenmäßig ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht mögt ihr euch in wenigen Sätzen kurz selbst vorstellen. Also, wer seid ihr? Was macht ihr eigentlich? Und genau, woher kommt ihr?
Ja, also nochmal, ich bin Manja. Ich bin 19 Jahre alt und ich studiere momentan Grundschullehramt an der Universität Potsdam. Und ja, ich komme aus dem schönen Brandenburg, aus der Nähe von Berlin. Und ja, genau, bin da im kleinen Dorf groß geworden, sehr ländlich. Und ja, habe mich deswegen auch für den Naturschutz so interessiert.
Ja, genau. Auch nochmal von mir. Hallo. Ich bin Angelina. Ich bin 21 Jahre alt und studiere aktuell an der HNE in Eberswalde, Landschaftsnutzung und Naturschutz. Und habe schon von meinen Eltern total dieses Ehrenamtliche und das Interesse vom Naturschutz mitbekommen. Und ja, lebe das jetzt in meinem Studium noch weiter.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und vor allem bereit seid, auch mit mir über quasi so ein bisschen das Ehrenamt zu sprechen. Ich finde es immer sehr schön, wenn das Ehrenamt sichtbar wird. Und ich freue mich natürlich auch über all meine Kolleginnen und Kollegen, die als Experten hier fungieren. Aber auch ihr seid natürlich Experten und Expertinnen für ein besonderes Thema. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt und gesagt habt, natürlich erzählen wir gerne ein bisschen mehr was über unser Ehrenamt. Ja, beim NABU aktiv und helft besonders meines Wissens nach, aber das könnt ihr gleich gerne noch ein bisschen weiter ausführen, bei Krötenübersetzungen, Wanderungen. Was macht ihr beim NABU genau oder was ist euer Ehrenamt und wie würdet ihr das quasi beschreiben?
Ja, also ich bin jetzt auch erst seit knapp einem Jahr ungefähr dabei, deswegen habe ich auch noch nicht ganz so viel tatsächlich mitbekommen, aber ja, was du jetzt schon gesagt hast, diese eine große Aktion war natürlich unser Krötenzaun, wo wir eben ja die Wanderschaft da der Kröten, der Lurche begleitet haben, unterstützt haben. Und das war jetzt auch so, ja, das ist die eine große Tätigkeit, wo ich jetzt halt schon viel ehrenamtlich mitgeholfen habe. Da haben wir eben die Kröten von der einen Straßenseite auf die andere gesetzt, weil sie eben die Straße überqueren wollen. Und wir haben das eben ja sicher ermöglicht sozusagen. Ansonsten bin ich beim NABU eigentlich auch eher so, also in unserer Ortsgruppe für die Chronik zum Beispiel verantwortlich. Also ich gucke da, dass da die Einträge immer reinkommen, dass das sozusagen up-to-date bleibt. Und ja, auch wenn jetzt irgendwelche Veranstaltungen sind, dann helfe ich da auch gerne immer mal mit.
Ja, bei mir sieht's ganz ähnlich aus. Ich bin tatsächlich bei unserer NABU-Gruppe in Rangsdorf, wo wir beide ehrenamtlich tätig sind, ein Gründungsmitglied und habe quasi von der Geburtsstunde an teilgenommen, was das Ehrenamt angeht. Und Manja hat schon erläutert, wir haben bei uns im Dorf einen Erlenbruch und dort führt eine Straße durch und die ist besonders im Frühjahr sehr hochfrequentiert von Amphibien, die dort wandern. Und damit die nicht plattgefahren werden, stellen wir beidseitig einen Amphibienschutzzaun auf und statten den mit Fangeimern aus, damit wir die Tiere von A nach B setzen können. Genau da bin ich seit den 3 Jahren, die der Zaun immer steht, bin ich da dabei, durchs Studium jetzt ein bisschen eingeschränkt, weil ich unter der Woche leider nicht zu Hause bin, um damit zu helfen. Aber am Wochenende bin ich immer Feuer und Flamme, die kleinen Kröten von A nach B zu setzen. Ansonsten, ja, an Veranstaltungen nehme ich auch teil. Genau, dadurch, dass ich ja im Studium viel mit Naturschutz am Hut habe und auch schon vorher in einem Gutachterbüro bei uns gearbeitet habe im Dorf, habe ich schon so ein bisschen fachliche Expertise mir aneignen können und an Veranstaltungen gebe ich das Wissen natürlich auch sehr gerne weiter und auch innerhalb unserer Gruppe, damit wir voneinander lernen können. Das finde ich auch total wichtig, weil jeder bringt so ein bisschen was mit. Die einen kennen sich besser mit Insekten aus, die anderen sind in der Ornithologie total affin. Genau. Und sonst publizieren wir auch einige Dinge, also in der Zeitung zum Beispiel kommen dann Zeitungsartikel und da betreibe ich das Lektorat bei uns, dass ich da mal drüber lese und schaue, ob das alles faktisch so richtig ist.
Cool, also ich finde es so schön zu sehen, dass es irgendwie vielfältig ist. Das ist vor allem, braucht man ja auch für all diese Aufgaben irgendwie eine Fähigkeit oder wenn man sie nicht hat, dann muss man sie sich anarbeiten und deswegen ja. Mein Respekt habt ihr sowieso schon, ihr habt ja vorher schon erwähnt, ihr macht eigentlich quasi, naja, hauptberuflich, ihr studiert gerade eigentlich hauptberuflich und es ist schon auch ein bisschen angeklungen bei die Angelina, du kannst manchmal zum Beispiel nur am Wochenende helfen. Klappt es sonst in eurem Leben gut, quasi diese Vereinbarkeit von Ehrenamt und ich würde ja das restliche Leben, nicht nur Studium, ihr habt hoffentlich auch ein schönes Privatleben, kann man das gut miteinander vereinen?
Also ich finde schon, dass sich das sehr gut vereinen lässt. Vor allem, wenn man auch immer wirklich für sich persönlich gucken kann, okay, wie viel kann ich leisten? Und man ist auch nicht gezwungen, mehr zu leisten, aber man kann natürlich. Und es macht einfach total viel Spaß und dann macht man das auch gerne. Und ich finde, das ist einfach eine Bereicherung so für die Freizeit.
Definitiv. Also so wie man ja sagte, man sollte sich nicht überlasten, wenn es an einem bestimmten Punkt nicht mehr geht, dann kann man auch zurücktreten und das sagen wir bei uns in der Gruppe auch, wenn du nicht mehr schaffst, dann ist das vollkommen in Ordnung und das finde ich auch total wichtig. Genau, bei mir, ja, ich würde gerne mehr machen. Ich kann zum Beispiel auch nicht an unseren Versammlungen, die wir einmal im Monat abhalten, teilnehmen, weil ich eben diese 100 Kilometer von meinem Studienort zu meinem Zuhause nicht jeden Tag fahren kann, da ich unter der Woche tatsächlich dort wohne, wo ich studiere. Das ist ein bisschen schade, das ging vorher schon, als ich noch zur Schule gegangen bin. Genau, also es ist halt ein bisschen doof, dass es so eingeschränkt ist. Ich würde gern mehr machen, aber es lässt sich leider nicht vereinen.
Man darf sich ja nicht zerreißen, deswegen, ich würde jetzt gerne ein bisschen in die Kröten-Thematik wechseln. Wie gesagt, mich und uns zum Erlenbruch bei Rangsdorf zoomen, das nochmal ein bisschen von vorne anfangen, also und beschreiben, was macht man da genau? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr quasi Kröten bei der Wanderung helft?
Ja, genau. Also wir haben ja schon erklärt, dass wir einen Amphibienschutzzaun aufstellen. Der muss je nachdem, wo man sich befindet und welche Art man zu erwarten hat, unterschiedlich hoch aufstellen und unterschiedlich tief in die Erde einbuddeln, weil es einige Arten gibt, die tatsächlich sehr gerne buddeln, wie zum Beispiel die Knoblauchkröte. Die graben sich so ganz tief in die Erde ein. Das sieht total knuffig aus. Genau, unsere Amphibienschutzanlage haben wir einmal, die wir in die Erde eingraben und haben so einen Deckel, den wir quasi auf Erdnägeln oben draufstellen, damit die Tiere vor Regen geschützt sind. Genau, denn Prädation ist ja auch ein großes Problem. Zum Beispiel die Waschbären, die sich ja immer weiter ausbreiten. Aber auch Störche, die verspeisen ab und zu gerne mal einen Frosch. Oder auch andere Greifvögel, die kann man dort auch erwarten. Auch Marder schnappen sich mal eine Amphibie. Genau, und dafür haben wir die Deckel, dass zumindest die Sicht schon mal eingeschränkt wird und dass der Waschbär nicht an dem Zaun vorbeiläuft und sich denkt, ach, das ist ja ein nettes Buffet, was ihr uns hier vorbereitet habt. Das ist ja lieb von euch. Wir leeren unsere Eimer tatsächlich morgens und abends. Das machen wir um 7 Uhr und um 22 Uhr. Da sind dann zweimal Gruppen, beziehungsweise meine Mutter, die ist quasi unsere Amphibienmama, die übernimmt die morgendliche Leerung, da das sich auf dem Weg zu ihrer Arbeit befindet. Und am Abend sind wir so zu zweit, zu dritt, je nachdem, wie hoch der Andrang ist. Also ob es jetzt regnet, wenn es regnet, brauchen wir definitiv mehr Helfer, weil dann auch die Amphibien auf der Straße laufen. Genau, dann kommen wir in unserer Ausrüstung an. Also man braucht immer eine Taschenlampe, eine Stirnlampe, Warnweste, ganz wichtig, und Handschuhe, weil wir Amphibien ja nicht einfach so mit unseren Händen anfassen können, sondern damit wir sie vor Krankheiten schützen können, ziehen wir Handschuhe an und natürlich Gummistiefel, denn unser Ärmbruch ist ganz schön feucht. Da sind die Turnschuhe dann schnell mal durch. Wir notieren erstmal so, wie sind die Witterungsverhältnisse, zu welcher Zeit sind wir da, welches Datum, diese ganz normalen Angaben, und dann leuchten wir erstmal unsere Straße ab, denn wir können aufgrund von Jägereinfahrten und Feldwegen nicht den gesamten Bereich mit dem Amphibienzaun abdecken, der tatsächlich bewandert wird. Und deswegen haben wir leider auch ab und zu noch Todesopfer, was wirklich schade ist, aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Und manchmal sind die Kröten auch so klein, dass man sie auf der Straße auch wirklich nicht sieht. Also eine große Erdkröte kann man ja schon noch erahnen und sollte man als Autofahrer auch langsam fahren. Aber ab und zu ist es leider wirklich nicht vermeidbar, besonders wenn es in Strömen regnet. Genau, dann leuchten wir erstmal unsere Straße ab und dann geht es auch schon dran, die Eimer zu leeren. Beziehungsweise auch die Fänge, die wir zwischen den Eimern haben. Ein Wasserfrosch, der sich noch nicht dazu entschieden hat, in den Eimer zu springen, die sammeln wir da auch ein. Wir machen die Artbestimmung. Wir haben bei uns 4 oder 5 Arten, glaube ich.
Ich glaube 4. Wir haben die Knoblauchkröte, die Erdkröte, den Wasserfrosch und den Moorfrosch.
Und Teichmolch. Und
stimmt, Teichmolch.
Genau, den Teichmolch haben wir auch noch bei uns. Genau, da kommt erstmal die Artbestimmung, dann erfolgt die Geschlechter- und die Altersbestimmung. Also haben wir ein juveniles Tier oder ein adultes Tier und Männchen oder Weibchen, wenn man das erkennen kann. Danach, das dokumentieren wir alles auf einer Liste. Da haben wir so ein Blatt uns vorbereitet und dann setzen wir sie auf die andere Straßenseite, ans Gewässer, und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrer weiteren Wanderung. Ja, genau. Und die Daten werten wir auch aus. Ja, und das ist ganz spannend. Es gibt auch ein Portal, da kann man das mit anderen Amphibienschutzzäunen vergleichen, ja, die Ehrenamtler irgendwo aufgestellt haben. Und ich muss sagen, wir haben echt Glück mit unseren Beständen. Also bei uns haben sich die Populationen wirklich erholt. Das sieht bei anderen leider gar nicht so gut aus.
Ich muss ja jetzt gestehen, ich hatte ja selber schon mal das Glück, euch zu besuchen und bei einem Einsatz beizuwohnen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und ich habe seither auch neue Sorgfalt, die ich an den Tag lege, wenn ich mich im Frühjahr und dann demnächst auch im Herbst Gewässern nähern würde, um möglichst keine Kröten Schaden zuzufügen. Also ich tue mein Bestes und ich hoffe, viele andere Menschen auch. Du hast ja quasi schon den ganz klassischen Einsatz beschrieben. Und gibt es einen Einsatz, an den ihr vielleicht besonders gerne zurückdenkt, der besonders schön war?
Also bei mir ist es tatsächlich der Einsatz gewesen, wo du uns besucht hast, weil da auch einfach super viel los war an dem Abend. Wir waren ja da wirklich 3 Stunden oder so unterwegs und haben immer wieder was gefunden. Und wir haben dann tatsächlich auch im Wasser noch kleine Molche dann schwimmen sehen und tatsächlich so einen Blutegel. Das fand ich auch total lustig. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich habe mich total gewundert, was das ist. Und dann war das total interessant. Und ja, das war einfach total schön, weil wir an dem Abend total viele Amphibien von A nach B setzen konnten. Und man da halt wirklich die ganze Zeit beschäftigt war.
Boah, das klingt richtig cool. Da bin ich ganz schneidisch, dass ich da nicht da war.
Ich komme einfach nochmal. Ich bin euer Glücksbringer.
Ja, ein Einsatz mag jetzt vielleicht nicht mein Lieblingseinsatz gewesen sein, aber ein Moment, an den ich gerne zurückdenke, ist ein Abend, das war, glaube ich, 2022. Und es war relativ kühl. Also wir haben auch keine Amphibien in den Eimern gehabt. Da war nichts los. Aber meine Mutter und noch ein weiterer Ehrenamtler und ich, wir haben uns dann ans Gewässer gestellt und haben mal so reingeleuchtet, um zu schauen, ob da irgendwas Spannendes rumschwimmt. Und tatsächlich haben wir auch Molch gesehen und wir dachten uns erst, er sieht ein bisschen seltsam aus. Also er sieht nicht aus wie unsere Molche. Ja. Also nicht wie so der gewöhnliche Teichmolch. Also es war zwar ein adultes Tier und nicht die Juvenilen, die wir sonst in den Eimern finden. Dann haben wir weitergeschaut und uns das genau angeguckt und dann haben wir gesehen, dass es ein Kammolch war. Und ein Kammolch habe ich vorher noch nie gesehen. Also mittlerweile habe ich schon einige sehen dürfen. Aber das war so toll, mal so eine andere Art von den Schwanzlurchen sich anschauen zu dürfen. Und tatsächlich nach diesem Abend haben wir den auch nie wieder gesehen. Also der war einmal da und dann war er wieder weg. Also es war wirklich ein totaler...
Der hat nur einen kurzen Abstecher gemacht.
Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Aber auch so allgemein, selbst wenn wir nichts in den Eimern haben, die Atmosphäre am Erlenbruch ist wirklich schön. Also die Vögel, die singen noch in den Abendstunden, besonders die Nachtigall. Und ab und zu fliegen dann die Entchen an uns vorbei oder Fledermäuse fliegen häufig über unsere Köpfe und jagen natürlich die Mücken weg, worüber wir sehr dankbar sind. Ja, also es ist wirklich, wirklich schön. Wenn man zwischen den Bäumen schaut, scheint der Mond so schön hell. Es ist wirklich, wirklich eine schöne Atmosphäre vor Ort.
Also ihr seid ja vor allem sehr früh morgens und sehr spät abends unterwegs. Aber sind es für euch auch sehr anstrengende Zeiten? Sind die bei euch im Kalender geblockt? Seid ihr froh, wenn es vorbei ist?
Also ich fand es eigentlich jetzt nicht besonders anstrengend. Ich habe halt, wie gesagt, auch immer geguckt, okay, dass es mir dann auch passt, weil man ja auch nicht weiß, wie lange ist man denn dann wirklich unterwegs. Wenn halt nichts los ist, ist man halt nach einer Dreiviertelstunde, Stunde wieder weg. Ja. Aber wenn es dann halt schön ein bisschen wärmer ist und es hat geregnet, dann kann man da halt schon mal ein bisschen länger unterwegs sein. Aber ich muss auch sagen, also bei uns, da melden sich so viele Ehrenamtliche, um da mitzuhelfen. Also ich glaube, da hatten wir eigentlich gar kein Problem, um das wirklich zuverlässig zu besetzen, dass auch immer jemand da ist. Also eigentlich, ich fand es eher eine schöne Zeit. Für mich war es jetzt nicht unbedingt stressig.
Ja, definitiv, wie man ja das schon sagt. Also wir haben echt das Glück, dass der überwiegende Teil der Gruppe wirklich total fanatisch den kleinen Amphibien gegenüber ist und wirklich Feuer und Flamme sind, da mitzuhelfen. Ja, also ich muss sagen, manchmal ist es dann schon ein bisschen anstrengend, besonders wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und sich denkt, ach ja gut, ach ich bin ja heute eingeteilt, ich muss um 22 Uhr nochmal raus, ach es regnet, uiuiui, es wird ganz schön anstrengend, aber sobald man die erste Kröte, den ersten Frosch in der Hand hat, dann ist auch alles wieder verpufft, da ist man direkt wieder total dabei und denkt sich, ja okay, ich weiß genau, warum ich das mache, wieso ich jetzt hier stehe. Wir hatten auch schon Fälle, wo es noch in der Nacht Starkregenereignisse gab und wo meine Mutter und ich dann nochmal losgefahren sind. Also sie ist da wirklich mit Leib und Seele dabei, um den Kleinen möglichst gut auf der Wanderung zu unterstützen. Ja, und morgens, wenn es sehr, sehr viele oder wenn wir am Abend schon sehr viele Tiere hatten und es dann über die Nacht noch geregnet hat und ich auch vor Ort war, da sind wir manchmal auch schon um 5 tatsächlich zum Amphibienzaun gefahren, um dann die 60, 70 Tiere, die dann in den Eimern drin waren, auch bevor die Sonne wirklich stark scheint, auch ins Gewässer setzen zu können, weil die ja sehr schnell auch austrocknen können. Das ist dann schon anstrengend, aber alles in allem freue ich mich jedes Jahr auf die Saison. Also das ist wirklich immer so das Highlight.
Also da muss ich Angelina auch absolut zustimmen. Sobald man dann da seinen ersten Frosch, seine erste Kröte hat, ist eigentlich alles vergessen, weil es einfach so ein cooles Gefühl, auch das Tier dann so hochzuheben und dann wieder aus dem Eimer rauszusetzen. Also es ist wirklich total toll.
Sehr schön, weil also unser aller Alltag kann ja manchmal super belastend sein und dann ist es irgendwie auch schön, dass es irgendwas gibt, was einen so sehr begeistern kann und auch Kraft gibt, auch wenn es sehr viel Kraft kostet. Ne? Wir wollen ja ehrlich sein, das ist einfach so. Genau, als wir gerade die Schutzausrüstung aufgezählt haben, da haben wir ja auch gesagt, ne, man zieht auch eine Warnweste an, weil so schön es auch da ist und wir haben sie auch schön beschrieben, finde ich. Wir sind ja immer noch an der Straße, zwar nicht in Berlin, aber es ist eine Straße und ich kann natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, das sind auch ein paar Autos unterwegs. Habt ihr das Gefühl, dass da quasi eine Rücksichtsnahme von Menschen begonnen hat, die vielleicht, die ein bisschen Rücksicht nehmen? Es gibt natürlich auch Warnschilder, man kann euch gut sehen. Aber Habt ihr das Gefühl, da wird auch Rücksicht von den vorbeifahrenden Personen und Autos genommen?
Es ist sehr durchwachsen, sagen wir es mal so. Es gibt Autofahrer, die tatsächlich sehr langsam an uns vorbeifahren, ja, und die manchmal auch anhalten und fragen, hey, was macht ihr gerade? Och, können wir mal zuschauen? Also das Interesse ist zum Teil tatsächlich da und das passiert uns auch mit Fußgängern, die dann mal nachfragen und dann aus allen Wolken fallen, wenn man ihnen erzählt, dass die Tiere hier halt dass sie halt totgefahren werden. Die sagen auch, oh Gott, ja, ich muss hier unbedingt vorsichtiger fahren. Also da ist es wirklich schön, dass man durch diese praktische Arbeit direkt an den Menschen dran ist und ihnen direkt erklären kann, was wir machen und warum es so wichtig ist. Andererseits gibt es aber auch Menschen, die keine Rücksicht nehmen und wirklich sehr, sehr schnell an einem vorbeifahren. Und du hast es schon gesagt, es stehen bei uns Warnschilder,
ja,
und auch mit ausreichend Abstand zum Beginn des Amphibienschutzzauns. Also ich glaube, es sind so 20, 30 Meter. Man kann abbremsen. Und besonders nachts verstehe ich auch nicht, warum man auf einer nicht beleuchteten Landstraße, oder es ist ja nicht mal eine Landstraße, es ist ja eine Straße durch Felder, so schnell fährt. Also wirklich mit 60 km/h muss man nicht durch Wälder und durch Felder fahren. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das finde ich auch wirklich schade, weil wir sind gut sichtbar, wir haben alle eine Warnweste an, wir haben alle Stirnlampen an, wir sehen immer aus wie kleine Minions, finde ich. Ja, also da, ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Vielleicht hat da jemand auch Ideen, die er teilen kann, wie man da mehr Verständnis irgendwie in die Bevölkerung bringen kann, dass die halt mehr aufpassen.
Ja, total. Ich bin auch dafür und hoffe auch, dass vielleicht das ein bisschen in die Welt getragen wird, weil es ist ja nicht nur gefährlich für die Kröten, sondern auch für euch und für uns. Und da wünschen und hoffen wir uns dann einfach mehr Rücksicht von Vorbeifahrenden für uns alle und die Kröten natürlich auch. Wir haben natürlich jetzt schon ganz viele tolle Erlebnisse geteilt, die ihr, finde ich, sehr schön beschrieben habt und mich auch noch langfristig begeistern. Was ist aber für euch so ein bisschen das Schönste an eurem Ehrenamt oder was begeistert euch an der Arbeit so sehr? Also gibt es da etwas, was für euch so ein bisschen der Grund ist, abends länger aufzubleiben? Das ist irgendwie so eine Initialzündung dafür.
Also dadurch, dass wir jetzt, glaube ich, auch beide so in so einer ländlicheren Region groß geworden sind, hat man natürlich auch immer gleich so von Kind an diesen Naturbezug und dann halt dieses, ach, es wäre doch schade, wenn das halt irgendwann nicht mehr so wäre oder wenn es sich halt so stark verändern würde, dass man es gar nicht wiedererkennt. Und ich finde es einfach total faszinierend, so was man auch durch den NABU über seine eigene Umwelt so gelernt hat. Also was für Tiere da überhaupt leben, was für Pflanzen es überhaupt gibt. Vorher ist man so ein bisschen wie blind einfach durchgelaufen und jetzt, sobald man in die Natur kommt, ist man so aufmerksam und ist immer so, ah, schau mal das da und oh, was könnte das sein? Dann guckt man immer gleich nach. Und das gibt mir einfach total viel, weil ich merke, ich bin viel aufmerksamer an meiner Umwelt. Und das ist für mich eigentlich auch sowas, was mich total begeistert, dass ich da wirklich so mich so für begeistern kann einfach, ja.
Ja, genau. Manja hat es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Sie hat schon erläutert, wir leben auf dem Land und ja, früher, wie sie schon sagte, ist man so ein bisschen blind durch die Welt gegangen, dachte ich, ach, das ist ja nett hier. Und heutzutage, wenn man sich mehr damit befasst, das ist eine Lichtnelke, sehr interessant. Grundsätzlich hat man einen ganz neuen Blick für die Umwelt bekommen und ich muss sagen, meine Spaziergänge dauern jetzt auch nicht mehr nur eine halbe Stunde, sondern dann eine Stunde. Nee, aber nochmal auf deine Frage zurück. Abgesehen von der Begeisterung für diese wirklich tolle Artengruppe, beziehungsweise für diese wirklich tollen Tiere, finde ich, dass man dem Ökosystem so ein bisschen was zurückgibt, total wichtig. Also Amphibien, vielleicht weiß das ja nicht jeder, aber Amphibien sind für wahnsinnig viele Arten eine Nahrungsgrundlage. Das heißt, wir brauchen sie in Massen, natürlich nicht so viel. Also wenn wir jetzt von Erdkröten überrannt werden, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Genau, sie sind ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem und deshalb ist es auch so wichtig, damit wir anderen Tieren noch die Nahrungsgrundlage schaffen und damit die sich nicht irgendwie anders anpassen müssen und auch dass die Gewässer so vielseitig bleiben, beziehungsweise die Lebensräume, in denen sie ja vorkommen, dass sie noch so vielseitig bleiben. Es ist total wichtig, dass man großen Wert auf den Amphibienschutz legt. Und ich habe auch gelesen, dass weltweit laut IUCN 41% der Amphibien vom Aussterben bedroht sind. Und das gibt da einem auch schon wieder so ein bisschen ein Kummergefühl. Aber wenn ich das bei uns zum Beispiel sehe, wir haben jetzt in diesem Jahr über 2000 Tiere retten können. Also in den letzten Jahren waren es immer so um die 1000. Da finde ich, das gibt einem dann schon was zurück, weil man denkt sich, okay, es bringt etwas, was ich mache. Die Reproduktion, die ist erfolgreich. Unsere Bestände erholen sich sehr gut. Und besonders auch die streng geschützten Arten wie die Knoblauchkröte und der Moorfrosch, die es ja bei uns gibt, die sind wirklich auf einem guten Weg. Und da freue ich mich sehr drüber.
Ich glaube, ja, auch jetzt nochmal zu dem, was du gesagt hast, das ist einfach dieses Gefühl, man kann wirklich was machen und es macht dann auch wirklich einen Unterschied, obwohl es nur so kleine Dinge sind. Aber es ist einfach total schön zu wissen, dass man da wirklich aktiv werden kann, dass es im Endeffekt nicht viel kostet, auch nicht unbedingt viel Zeit kosten muss und dass man trotzdem einen Unterschied machen kann.
Hallo, hier ist nochmal Victoria mit einer letzten kurzen Unterbrechung. Habt ihr nun auch Lust bekommen, euch aktiv beim NABU zu beteiligen? Sehr gerne. Schaut einfach in der Infobox vorbei oder auf nabu.de/Mitglied werden. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen zur Mitgliedschaft. Wer erstmal sich ausprobieren möchte, auch kein Problem. Unter nabu.de im Veranstaltungsbereich findet ihr viele tolle Mitmachaktionen auch bei Ihnen und euch vor Ort.
Freue mich, dass man sich so begeistern kann. Ich bin ja auch aus einer ähnlichen Begeisterung zum NABU beruflich gekommen und brauchen hoffentlich noch mehr Menschen wie euch. Wir brauchen zahlreiche Ehrenamtliche, die sich so engagieren und Menschen überhaupt, die sich für Naturschutz einsetzen und engagieren. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, Angelina. Wenn ihr jetzt quasi so ein bisschen auf euer Ehrenamt schaut, was sind denn für euch Herausforderungen gerade oder was beschäftigt euch? Ich weiß jetzt gerade, wann an den Kröten nicht. Ne? So viel habe ich gelernt, aber man lernt jeden Tag dazu. Was sind für euch gerade Sorgen und Herausforderungen?
Ja, grundsätzlich das klimawandelbedingte Artensterben, also beziehungsweise die Klima- und die Artenkrise, die ja Hand in Hand gehen, das finde ich furchtbar, also wirklich ganz, ganz schlimm, was gerade passiert, dass wir so viele Arten verlieren könnten. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt aufs Ehrenamt bezogen, aber so grundsätzlich global gedacht.
Auch gerne global, das funktioniert im Naturschutz ja nur.
Ja, genau, definitiv, man muss es immer in Kontext setzen und auch breit gefasst sich anschauen. Ehrenamtlich, wir brauchen mehr Nachwuchs, habe ich gemerkt. Also wir sind tatsächlich so die Küken bei uns in der Gruppe. Die restlichen sind entweder berufstätig, also schon jetzt, ich sag mal so, Ü40. Okay. Und auch älter als Ü40, also schon eher im Rentenalter, was natürlich nicht heißen soll, dass sich solche Menschen nicht engagieren können. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Es ist fantastisch, also jede Person, die aufsteht und sagt, okay, ich möchte etwas für den Natur- und Umweltschutz tun, das ist fantastisch und jeder kann auch einen Beitrag leisten. Also das ist egal, wie klein es ist, wenn man sagt, okay, ich helfe bei einer Maat zum Beispiel mit. Es gibt ja vom NABU immer so Termine, wo man sich da anmelden kann. Ich helfe irgendwo mit oder auch vom Landschaftspflegeverein, sowas gibt es alles. Oder man sagt, okay, ich steige bei einer Ortsgruppe ein und sage, ich helfe beim Amphibienzaun. Also egal, was man macht, man kann immer einen Beitrag leisten. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn wir grundsätzlich erstmal mehr Menschen erreichen und auch mehr jüngere Menschen, weil wir sind ja tatsächlich diejenigen, die Krisen und Herausforderungen unserer Zeit noch sehr lange erleben werden. Und da finde ich es total wichtig, dass dieses Bewusstsein da ist und dass man auch aktiv sich engagiert, dem entgegenzutreten.
Ja, also da kann ich mich eigentlich wirklich nur anschließen. Also aufs Ehrenamt bezogen natürlich auch. Also der Nachwuchs fehlt uns. Es wäre natürlich schön, wenn sich mehr junge Leute engagieren würden. Und dann natürlich, ja, Klimakrise, Artenkrise ist natürlich ein großes Thema, stimmt einen sehr traurig. Und was mich persönlich auch noch, ja, beschäftigt, ist halt auch, also ich finde, dass es für Klimaschutz auch gewisse politische Rahmenbedingungen braucht. Mhm. Und dass das eben momentan wirklich eher gar nicht gegeben ist. Das bereitet mir auch auf jeden Fall Sorgen mit Blick auf die Zukunft.
Ich glaube, das können wir alle sehr nachfühlen. Da seid ihr nicht alleine mit den Sorgen. Ich finde es sehr schön, genau, um jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich war sehr begeistert quasi, als ich euch mehr oder weniger gefunden habe. Denn so ein bisschen einfach, um zu sagen, wie es ist. Ne? Also ich hatte mal gehofft, jüngere ehrenamtlich interviewen zu dürfen. Und war so froh, euch gefunden zu haben und dass ihr euch auch noch bereit erklärt habt, Wahnsinn, genau, heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben.
Aber wer jetzt dachte, ist es jetzt vorbei? Nach all den leider nicht so blumigen Themen möchten wir hier natürlich Stimmung enden. Und zwar habe ich mir natürlich heute eine Krötenfrage ausgedacht. Gibt es einen Fun Fact zu Kröten oder Amphibien im Allgemeinen, der euch zum Beispiel besonders begeistert?
Also ich habe einen Fun Fact, der ist, glaube ich, gar nicht so spannend. Ich glaube, Manja kann da wirklich weitaus spannendere Dinge erzählen. Aber was ich ganz, ganz cool finde an Amphibien, die finden tatsächlich das Laichgewässer wieder, in dem sie geboren sind. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die...
Mindblowing.
Ja, also ja, es ist definitiv cool. Tatsächlich ist es deshalb ja so wichtig, dass die Gewässer auch erhalten bleiben. Also es gibt natürlich Pionierarten, die in neu entstandene Gewässer schnell mal rüberwandern, aber in der Regel gibt es sehr standortstreue Arten und die finden tatsächlich wieder das Gewässer wieder, wo sie geboren sind. Und das finde ich schon cool, dass es so ein Urinstinkt ist, dass sie das wissen. Und deswegen frequentieren ja auch immer bei uns die Straße. Weil das halt die Laichgewässer sind, wo die Kleinen zur Welt gekommen sind.
Ja, also ich habe mich auch ein bisschen natürlich dann mal so über Frösche informiert und habe dann herausgefunden, dass Frösche nicht nur gerne Mücken fressen, sondern tatsächlich auch von denen gestochen werden können. Und das hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht. Und dann habe ich da wirklich so ein Foto gesehen, wo da so eine Mücke auf dem Frosch drauf saß und den gepiekst hat.
Nee.
Und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das fand ich wirklich lustig.
Ja, das macht doch Kröten uns doch allen viel nahbarer, dass wir nicht alleine mit dieser Frage sind, sondern am Ende auch alle nur Lebewesen. Also nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart und auch noch seid. Vielen Dank, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ich hoffe, den Hörern und Hörerinnen hat diese Folge von Walter Eule gefallen. Sie und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Themen, Fragen, Wünsche erreichen uns an waldohreule@nabu.de. Waldohreule wird zusammengeschrieben und weil es auch häufiger gefragt wird, das ist ein echtes Tier. Auf Wieder. Tschüss.